Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Zum ersten Mal seit langer Zeit sind wir nicht im Chorsaal am Museumsquartier und das hat so einige Gründe. Kai, wo befinden wir uns hier gerade?
Wir sitzen im Foyer des Hotel Beethoven und wir haben einen wunderbaren Blick auf das Papageno-Tor, das Theater an der Wien. Und das ist auch der Anlass, aus dem wir zusammensitzen. Wir stehen ja quasi unmittelbar vor dem Wiedereinzug in dieses Theater. Musiktheater in der Wien sind wir als Institution. Jetzt waren wir 2 Jahre in der Halle E. Stefan, du als Intendant bist dann auch zum ersten Mal in dieser Funktion, in dem Gebäude, wenn wir da wieder einziehen.
Tatsächlich. Das ist ein zweites Ankommen, was wir zelebrieren werden und wollen hier in Wien. Nach spektakulären 2 Monate im Ausweichquartier.
2 Jahre.
Entschuldigung, 2 Jahre. Natürlich, das ging so schnell gefühlt, dass ich mich da immer verheddere. Kommen wir jetzt tatsächlich an, quasi zum zweiten Mal, in einem sehr ehrwürdigen alten historischen Haus, was für die Entwicklung des Musiktheaters natürlich maßgeblich war. Und hier sind viele Maßstäbe gesetzt worden, die wollen wir fortführen natürlich. Und können das jetzt tatsächlich unter besseren Voraussetzungen, insofern, dass dieses alte, schöne und bleibende historische Haus in der Wahrnehmung bleibt, ist ein historisches Haus unter Denkmalschutz natürlich saniert, aber eben ertüchtigt für die Zukunft. Wir haben alles getan, was möglich war in diesem Rahmen, um sozusagen gegenwärtiges Musiktheater hier zu gestalten, ohne Eingriffe vorzunehmen in dem, was wir alle für wichtig halten, auch dieses besondere Wiener Haus. Da muss man auch sehr Wert drauf legen natürlich, weil von hier strahlte so vieles in der Welt. Hier sind so viele Uraufführungen zustande gekommen. Hier haben Persönlichkeiten gewirkt, um die uns viele Häuser beneiden.
Ja. Bevor wir auf die Persönlichkeiten gleich noch kommen und vor allem auch auf die Stücke, die wir da im nächsten Jahr gemeinsam auf die Bühne bringen werden. Du hast gerade gesagt, das Haus ist ertüchtigt worden, aber es ist immer noch das alte Haus. Kannst du in 2, 3 Sätzen nur einmal kurz sagen, was ist denn eigentlich neu?
Zunächst mal ist die ganze Haustechnik neu. Das ist ein komischer Begriff, den ich gerne kurz erkläre, weil in einem Theater haben wir natürlich sehr viel Bühnentechnik. Die Bühnentechnik wurde auch ertüchtigt, aber ist quasi eigentlich nur funktionstechnisch erhalten worden.
Also Bühnentechnik heißt die Drehscheibe, die Obermaschinerie, genau, die Unterbühne.
Also in den 50er, 60er Jahren fand ja hier eine größere Umgestaltung des Hauses statt. Da kam dieses sogenannte Drehzylinder rein. Da handelt sich um eine über 17 Meter im Durchmesser große Drehscheibe, die aber 10 Meter in den Boden runterfährt. Da laufen riesige Eisenbahnschienen um diese ganze Maschine, in der sich viele Fahrhubpodien befindet. Und uns war das natürlich wahnsinnig wichtig, dass das erhalten bleiben kann, dass wir das weiter betreiben können. Das hat aber sehr viele Veränderungen vorausgesetzt. Auch Sicherheitsmaßnahmen haben sich geändert über die Jahre. Aber wenn ich von Haustechnik rede, es ist ja ein öffentlicher Bau, in der viele Menschen täglich arbeiten, wo wir 1000 Leute jeden Abend begrüßen. Und da muss die Luft stimmen, es muss Stromversorgung geben, es muss natürlich die entsprechende Lüftung geben, es muss Wasser geben. Hinter den Wänden floss quasi die Kloake durch inzwischen, weil das alles so runtergekommen war. Und als wir die Wände aufgerissen haben und uns angeguckt haben, fiel uns der Kinnladen manchmal runter. Das ist alles völlig neu gemacht worden und ist natürlich eine riesige Investition in dieses Gebäude. Das meine ich auch mit einer Erhaltung, einer Ertüchtigung, die man auch nicht unmittelbar wahrnimmt, weil die dann wieder hinter verkleideten Wänden, da kommen die alten Tapeten wieder angebracht dran, von 1801 zum Teil. Das ist auch ein sehr aufwendiges Prozedere. Aber insofern werden wir sozusagen ein frisches, aber altes, neues Haus bekommen.
Und was wird das Publikum unmittelbar erleben? Das sind jetzt Sachen, die vielleicht vor allen Dingen auch die Produktion betreffen, die Möglichkeiten, die wir dann haben, etwas auf die Bühne zu bringen. Wenn ich jetzt das erste Mal das Theater an der Wien betrete als Zuschauer, was erwartet mich da? Was springt mich unmittelbar an? Was ist neu?
Naja, wir haben ja hier das Papageno-Tor, was ursprünglich sozusagen eine der vielen Eingänge zum Haus fürs Publikum war, aber hier war eigentlich der Haupteingang. Das Haus hört ja dann eigentlich auf. Dann stand ein altes, großes Gebäude davor, wo ein Redutensaal war, wo sozusagen die Direktion mit Schikaneder und Co. gehaust haben. Aber auch Beethoven hatte seine Wohnung dort, die berüchtigte. Das wurde alles im 19. Jahrhundert abgetragen. Dann haben Helmer und Fellner hier Wohnbau dazugefügt. Das waren viele Wohnungen. Und das wurde dann auch zum Haupteingang des Theaters an der Wien. Und zum Naschmarkt hin waren wir nie so richtig präsent. Das haben wir zunächst mal, da haben wir ein Gesicht bekommen, wenn man so will. Wir haben eine wunderbare neue Loggia, wie wir das so gerne nennen. Also eine riesige Terrasse, ein Überbau über den Eingangspartei. Und wenn man in dieses Entree neu gestaltet reinkommt, viel lüftiger, offener, angenehmer, zugänglicher auch für alle. Es sind weniger Türen als vorhin und es bleibt ein Altbau auch, aber wir haben das wirklich sozusagen so als Willkommensgruß, irgendwie, dass man wirklich das Gefühl hat, hier sind wir in einem ganz besonderen Ort und haben eine ganze Etage im Foyerbereich dazu gewonnen mit Zugang eben zu dieser besagten Terrasse. Das ist also eine völlig neue Neugestaltung dieses Hauses, was wirklich, glaube ich, jeden erstmal auch beeindruckt im Sinne von ein Willkommensgruß, eine sehr funktionstüchtige Willkommensgruß mit Zugänglichkeiten durch Fahrstühle, neue Treppen, die dazu gekommen sind, so dass auch Rollstuhlfahrer Zugang zum ganzen Haus haben. Man geht direkt auch in der sogenannten Hölle runter. Das ist ein Ort, den wir weiter bespielen wollen, ein sehr auch historisch für eine Kleinkunstbühne, wenn man so will, wo aber keine geringere wie Leha irgendwie auch Operetten für geschrieben hat. In einer auch Neugestaltung findet es statt, mit direktem Zugang zu unserer Kantine, die auch neu ist, wo wir dann eine Stätte der Begegnung zwischen Publikum und Kunst, wo Hinterbühne und Vorderbühne sozusagen auch zusammenwächst. Also da haben wir einen riesen Zugewinn im Laufe dieser Sanierung.
Du hast die Hölle angesprochen, da frage ich doch gleich, gibt es denn auch einen Himmel oder versprechen natürlich die Vorstellungen himmlisch
zu sein? Das habe ich vergessen zu sagen. Also wenn man Entree, wenn man runter geht, geht man in die Hölle, wenn man nach oben geht, geht man in den Himmel. Also ganz metaphysisch opernhaft sozusagen beschreitet man die unterschiedlichen Dimensionen des Daseins.
Wir beide sind die größten Nutznießer des Himmels. Wir sind gewissermaßen die himmlischen Erzengel, die da oben stehen werden. Wir haben ja in der Halle E angefangen, die Einführungen im Foyer zu geben und haben gemerkt, das Publikum strömt da wirklich hinzu und nimmt uns da auch sehr stark als so, naja, so Gastgeber oder Willkommensträger war. Und es ist toll, dass man das jetzt da auch machen kann, dass man also weiter in Kommunikation zum Publikum treten kann.
Also Michael und Gabriel werden da ihre Vorträge vor den Vorstellungen machen. Im Himmel. Da freue ich mich sehr drauf. Wunderbar. Besorge ich die entsprechenden Flügel dazu.
Wir sind gespannt.
Was gibt's denn an Kunst eigentlich, die diese Technik bespielt? Du hast vorhin die Bühnentechnik beschrieben. Und so wie ich dich kenne als Regisseur, kann ich mir vorstellen, dass du dir auch ein Stück als Eröffnung ausgesucht hast, mit dem man die Prospekte und die Maschinen sozusagen nicht schont, sondern gleich in die Vollen geht. Was wird's denn sein?
Als entschieden wurde, dieses Opernhaus in 2006 beziehungsweise dieses Theater an der Wien zu einem festen dritten Opernhaus in dieser Stadt zu befestigen, zu bespielen, hat mein Vorgänger Roland Geier mit einem Werk eröffnet von einem Menschen, der natürlich maßgeblich wurde für das Musiktheater, ihre Entwicklung bis dahin und gerade in Wien dann eigentlich diese Wunder alle vollbracht hat. Das ist das letzte Stück, was er schrieb, bevor er übersiedelte nach Wien. Er schrieb Idomeneo für München. Idomeneo ist sozusagen noch sehr verankert in der alten Tradition der Opera Seria. Bedient ja auch eine Geschichte, die wir kennen aus der Iliade. Also es geht um den Trojanischen Krieg, beziehungsweise um die Traumata, die Konsequenzen, die Folgen dieses Krieges und um eine nahezu bis dahin unausgesprochene Utopie, nämlich, dass im Namen der Liebe eine Aufklärung stattfinden kann, mit der die Menschheit eigentlich dieses Potenzial des Konfliktes durch Kriege überwindet. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Aussage, die wir treffen, indem wir wieder dieses Haus beziehen und bespielen, im Geiste Mozarts gebaut eben und mit dem letzten Stück, was eigentlich schon alles vorwegnimmt, weitgehend. Man hört schon die ganzen Da Ponte-Opern, man hört die Zauberflöte natürlich. Ein Stück, wir sehen es ja hier mit Papageno, auch maßgeblich wurde für das Theater in Wien und das, den Erfolg dieses Hauses. Aus den Geldern, die manche denken ja, die Zauberflöte wurde hier uraufgeführt. Das ist aber nicht der Fall, sondern es sind genau 500 Meter über den Fluss hinüber in der heutigen Operngasse, wo damals das Freihaus auf der Wieden stand, mit einem eigenen, das war eine Schabracke eigentlich. Also das war kein richtiges Opernhaus oder Theater. Das war eine Scheune nahezu. Unter sehr, sehr einfachen, simplen Bedingungen hat man aber sehr erfolgreich für das Volk außerhalb des Stadtes dort Theater gemacht. Und in diesem Sinne hat Mozart natürlich einen unglaublichen Beitrag mit dieses hochtrabende Werk Zauberflöte, was gleichzeitig aber das Volksstück per se ist und Musiktheater völlig neu deklariert für alle Schichten der Bevölkerung, für alle Menschen im Namen einer großen Hoffnung, auf einen Aufbruch in versöhnten Zeiten.
Ja, du hast es schon so schön zusammengefasst. Ich empfinde Idomeneo immer so ein bisschen wie einen Zauberkasten, wo an ganz unerwarteten Stellen plötzlich der ganze Mozart-Kosmos aufblitzt. Eigentlich eben deshalb auch ein perfektes Eröffnungsstück, weil wir als Theater ja auch ein Zauberkasten im Grunde sind. Den präsentieren wir nicht nur durch diese große Eröffnungspremiere, sondern auch durch andere Feierlichkeiten, mit denen wir unsere Türen weit für Wien öffnen. Wir haben einen Tag der offenen Tür. Das wird am 19. Oktober endlich soweit sein. Und am Vormittag unserer Idomeneo-Premiere starten wir. Das ist vielleicht der eigentliche Beginn sozusagen für das neue Musiktheater an der Wien mit einem Festakt.
Genau. Das ist schon wichtig, dass alle Träger dieses Hauses, also wir sind ja Teil der Vereinigten Bühnen Wien, was wieder ein Teil der Wien Holding ist, was natürlich alles Stadt ist. Wir sind ein städtisches Haus und wir wollen natürlich alle, die beigetragen haben und geholfen haben, diese Sanierung zu ermöglichen, auch alle, die am Bau tätig waren, einmal versammeln, um gemeinsam sozusagen den Startschuss zu geben. Und haben eine Kombination aus festlichen Reden und ein tolles musikalisches Programm mit Komponisten, die hier gewirkt haben vor Ort und, wie gesagt, neue Maßstäbe gesetzt haben für das, was aus dem Musiktheater im Laufe des 19. Jahrhunderts dann wurde und was wir hier als Tradition auch weiterführen.
Und eine Woche später bei dem Tag der offenen Tür kann man das, was du vorhin beschrieben hast, die ganzen Maschinenteile der Bühne nämlich auch sehen. Es gibt eine Technikshow und es gibt Führungen durch das Haus und man wird also die Wiener können dann dieses Theater, was sie so lange vermisst haben, auch gemeinsam wiederentdecken. Lass uns doch vielleicht diese Anbindung an Wien noch ein bisschen vertiefen, denn wir haben ja mehrere Stücke, die wirklich aus dieser Wiener Musiktradition und Theatertradition herauskommen. Ich denke zunächst mal an Isaacco, was ein Stück ist von einer Mozart-Zeitgenössin. Später reden wir noch über einen Wiener Komponisten des 20. Jahrhunderts. Aber zunächst mal, was ist eigentlich Isaacco und wer ist Frau Martinez? Christian, es ist dein Projekt, aber ihr habt es, glaube ich, beide ausgegraben.
Ja, das ist natürlich einerseits eine Fortsetzung unserer Schwerpunktreihe Wiener Klassik, die natürlich ganz essentiell für unser Haus ist und über dies eben auch unser großes Anliegen, auch Komponistinnen zu präsentieren. Und das fällt in diesem Fall glücklich zusammen mit Mariana Martinez, manchmal auch von Martinez genannt. Eine ganz spannende Persönlichkeit der Wiener Klassik, die im Michaela-Haus gelebt hat, die dort für ein reiches Musikleben gesorgt hat, die Salonière war, diverse Größen der Zeit waren
Journalistin, Sängerin, Komponistin.
Genau, ein Multitalent eigentlich. Und einer ihrer größten Förderer war Metastasio, der große Librettist der Opera Seria, der dieses Genre sozusagen mitgeprägt hat durch seine Texte. Und anlässlich seines Todes hat sie dann einen Text von ihm, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte, nämlich Isaacco, vertont als Hommage an ihren großen Förderer. Das ist eine Geschichte, die so.
Und schließt natürlich inhaltlich auch an, insofern, dass es die biblische Pendant quasi so der mythischen Geschichte, die wir in Idomeneo erleben.
Genau. Also es geht in beiden Fällen um die Forderung eines Sohnesopfers. Idomeneo soll seinen Sohn Idamante opfern, dafür, dass er von Gott Neptun gerettet worden ist. Und in dem anderen Fall ist es Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll. Also eine alte, sehr,
eine Prüfung.
Archaische Geschichte. Ja. Mhm.
Und was ich an dem Stück ganz, ganz spannend finde, ist, dass es eben nicht nur von einer Komponistin ist, sondern dass in diesem Libretto, in diesem Stück auch die weibliche Perspektive eine ganz, ganz große Rolle einnimmt. In der biblischen Erzählung ist man vor allen Dingen bei den beiden Herren, bei Abraham und Isaak. Und in diesem Stück nimmt auch die Frau von Abraham, die Sarah, eine riesige Rolle ein. Das heißt, auch die Sorgen einer Mutter und damit auch ganz menschliche Sorgen nehmen eine Riesenrolle ein. Also da wird ganz klar, deutlich und menschlich gefragt, wie geht denn die Mutter damit um, wenn sie weiß, ihr Mann muss den Sohn umbringen. Also eine zutiefst humanistische Dimension.
Deswegen haben wir auch ganz bewusst auch zwei Frauen als Team drauf gesetzt, auf diese Aufgabe in der Kammeroper. Beide debütieren, glaube ich, damit in
Wien. Ganz genau. Eva-Maria Höckmeier wird Regie führen. Da sind wir sehr gespannt, was sie da für Ideen entwickeln wird. Und Chiara Catani wird das Ganze musikalisch leiten. Sie wird auch eine Masterclass geben, denn die ist eine ganz fantastische Cembalistin, Hammer, Klavierspielerin und wird dann auch einen Workshop geben, wie man Rezitative spannend gestaltet. Das heißt, das wird sie einerseits unterrichten, andererseits dann eben auch ganz praktisch unter Beweis stellen in diesem Werk von Mariana Martinez.
Wir betreiben ja in gewisser Hinsicht auch Forschung. Also wir gehen als zeitgenössische Menschen mit einem großen Blick, mit einem riesen Erbe, Kulturerbe im Sack in der Zukunft hinein gemeinsam. Auf Augenhöhe versuchen wir eben das, was uns ausmacht und was wir noch sein werden wollen, können, eventuell zu gestalten im künstlerischen Rahmen und sozusagen in eine hoffentlich besser zu gestaltende Zukunft, wo wir vielleicht als Künstler auch einen Beitrag leisten können mit einer riesen Ladung der Kulturgeschichte. Und diese Bildung, den wir betreiben, nicht nur ein Publikum gegenüber, sondern uns selbst, wollen wir ganz exemplarisch auch durch diese Projekte, wo wir eben Verbindungen schaffen und Synergien schaffen, also mit alten, etablierten Sängerinnen und Künstlerinnen, die in diesen Projekten bei uns arbeiten, kommen eben zusammen mit Nachwuchskünstlerinnen, die wir im Rahmen dieses Campus-Programms auch mit sehr viel Aufwand besetzen, mit sehr vielen Vorsingen für den einzelnen Projekten und versuchen sozusagen alt und neu eine Vielfalt auch zu finden in der Versprachlichung dieser Projekte.
Das ist das besondere Verdienst auch gerade von unserer Kollegin Caroline Wielpütz, der Betriebsdirektorin, die insbesondere für das Casting der Kammeroper zuständig ist. Und ihr Sacco enthält wirklich eine Fülle von schwierigen Koloraturarien. Da muss wirklich exzellent besetzt werden. Und das ist, ich klopfe auf Holz.
Das war schon. Wir haben eine ganz tolle Vorsingen gehabt. Ja. Viele auch. Da geht viel Zeit drauf. Aber das ist auch super spannend, sozusagen, dass man ganz, man denkt, das wäre die einzige Möglichkeit, da braucht man so eine Sängerin für. Aber dann durch dieses Kennenlernen auch von anderen Optionen, Möglichkeiten, entsteht da auch eine andere Fülle, sozusagen, an Optionen, mit diesen Werken umzugehen. Und sie eben nicht nur exemplarisch hinzustellen, quasi museal, sondern wirklich von innen heraus neu zu beleben, ja.
Bevor wir auf das Programm der Kammeroper gleich nochmal zu sprechen kommen, noch ein anderes großes Wiener Stück. Das Theater in der Wien, du hast es vorhin schon gesagt, war immer ein strahlkräftiges Haus. Es war aber im 19. Jahrhundert auch sehr lange ein Unterhaltungstheater, das Operettenhaus. Offenbach hat hier viele seiner Stücke herausgebracht. Johann Strauss hat seine Werke entweder im Karl-Theater oder im Theater in der Wien zur Uhrführung gebracht.
Naja, 13 von 15 Premieren fanden hier statt.
Ja. Überwiegend im Theater in der Wien. Später Franz Lehár und einige andere. Es ist Johann Strauss Jahr nächstes Jahr, 2025. Und wir haben uns natürlich damit auch auf die Fahnen geschrieben, Johann Strauss zu ehren, uns mit seinem Werk auseinanderzusetzen und haben ein Stück gefunden, das ein bisschen abseits ist vom Kanon. Das Spitzentuch der Königin heißt das. Erst uns über dieses merkwürdige, nie gehörte Werk sprechen, das Spitzentuch der Königin. Ich kannte den Titel immer nur, wenn man die Ouvertüre ein bisschen kennt. Aber es ist wirklich eine Ausgrabung eines der berühmtesten Operettenkomponisten.
Es ist vor allen Dingen deshalb berühmt geworden, weil Strauss die besten, seiner Meinung nach, oder schwungvollsten Walzer entkoppelt hat und kompiliert hat zu einem seiner berühmtesten Werke, nämlich Rosen aus dem Süden. Das sind Melodien, die aus dem Spitzentuch der Königin kommen. Das ist ja ein Werk, was immer wieder am Neujahrskonzert oder an berühmten Walzerkonzerten am Programm steht. Und das ist eine damalige, totale Erfolgsoperette gewesen, eigentlich ein Sensationserfolg.
1880, glaube ich, rausgekommen.
Genau.
Und 10 Jahre lang viel gespielt,
absolut.
Sehr viel.
Ja, ja. Und es ist gleich durch ganz Europa und auch in englischer Übersetzung dann nach Amerika gegangen, an den Broadway. Da ist es übrigens auch im 20. Jahrhundert noch gelaufen. Und hier ist das Werk dann, du hast gesagt, nach 10 Jahren in der Versenkung verschwunden. Und das hat auch einen Grund, denn in diesem Werk geht es um einen König, um dessen Geschicke das Ganze sich dreht. Und das war damals für jedermann direkt erkennbar eine Anspielung auf Kronprinz Rudolf. Und nach dessen Suizid in Meierlingen war dann sozusagen an weitere Aufführungen nicht mehr zu denken, beziehungsweise ein satirischer Umgang mit dieser Person hat sich natürlich verbeten. Und deshalb ist dieses Stück dann erstmal in der Versenkung verschwunden. Und genau darum geht es nämlich auch in der Operette. Es geht um einen König, der von der Macht ferngehalten werden soll. Er soll genießen, essen, schlemmen, das Leben genießen und nur nicht an Politik denken, damit Portugal dann dereinst an Spanien verschachert werden kann. Und
die bösen Drahtzieher dahinter.
Die bösen Drahtzieher, ja, ja. Und dann mischt sich jemand ein, nämlich der berühmte spanische Dichter Cervantes, der so als fiktive Figur,
zufälligerweise
nach Portugal kommt, um nach Inspiration für seinen Don Quixote zu suchen. Und dieser Hof Österreich, Portugal, man weiß es nicht, bietet genug Inspirationsquellen, um das dann fertigzustellen. Und er mischt sich dann ein. Und das Spitzentuch ist eine Anspielung auf Othello natürlich. Es ist dann eine Eifersuchtsgeschichte. Es ist auch ein bisschen eine Anspielung auf Kaiserin Sissi, die irgendwann anfing, ihre angeblich vollgeweinten Taschentücher zufällig zu Boden fallen zu lassen, sozusagen als kleines Souvenir für Leute, die ihr folgten. Und also all das spielte damit rein und hat natürlich das Wiener Publikum königlich amüsiert. Und das entreißen wir jetzt sozusagen dem Vergessen. Mhm. Anlässlich des Johann Strauss-Jahres 2025.
Christian Tausing wird das inszenieren, ein junger, aufstrebender, toller Regisseur. Und hat ein fantastisches Cast zu leiten, geleitet von
Diana Haller.
Von Martina Stakionis irgendwie dirigiert. Ich glaube, das sind die Wiener Symphoniker, die wieder spielen werden. Und wir freuen uns sehr, eben Diana Haller, Elisa Huber kommt vorbei, Beate Ritter, Michael Laurenz, Alexander Strömer und Maximilian Meyer sind dabei und werden diese ziemlich absurde, aber unglaublich reichhaltige Partitur zum Leben erwecken, worauf wir uns sehr freuen am 18. Januar. Also gleich zu Beginn des großen Jubiläumfeiers des Komponisten.
Das ist ja auch etwas, was wir toll machen können am Theater an der Wien. Diese Operetten sind geschrieben worden für singende Schauspieler. Es gibt Partien, die brauchen eher Sänger. Es gibt Partien, die sind eher schauspielerisch. Und wie wir es schon bei La Pericole oder auch bei Condit hatten, wir haben ja die Möglichkeit, wirklich aus verschiedenen Genres Leute zusammen zu casten, die dann perfekt für diese Stücke passen.
Ja, es gibt noch ein weiteres Stück, das in die sogenannte leichte Muse fällt, aber nochmal ein ganz anderes Genre aufmacht, das aber auch am Theater in der Wien eine große Tradition hat, nämlich das Musical. Ich glaube, zum ersten Mal seit langem steht wieder ein Musical am Programm, aber es ist ein sehr außergewöhnliches Musical.
Ja, wie gesagt, wir sind mit den Vereinigten Bühnen zusammen, die sehr, sehr große, berühmte, für die breite Masse angelegte Stücke zeigen, kontinuierlich, mit sehr, sehr großem Erfolg und einer langen Tradition inzwischen hier in Wien. Wir haben uns entschieden, Musiktheater eben sehr breit anzugehen und zu definieren. Dazu gehört definitiv auch die Entwicklung der Oper, schließt ja natürlich auch das Musical ein. Und zwei Herren aus Norwegen, mit denen ich sehr lange befreundet bin, haben im letzten Jahr ein Musical in Gmunden rausgebracht, zur Premiere gebracht, über die Ruth Meier, die ja eine Wienerin war, die von den Nazis als Jüdin geflüchtet ist in meine Heimat und dann in der Okkupationszeit bzw. in den Kriegsjahren, was ein Schandfleck unserer norwegischen Geschichte auch ist, deportiert wurde, also nicht Schutz gefunden hat, aber Norwegen befand sich im Krieg, war besetzt und sie wurde eben nach Auschwitz deportiert und dort ermordet, aber nicht bevor sie eben einen Neuanfang beginnen konnte dort. Sie hat eine Norwegerin kennengelernt, mit der sie sehr eng verbunden war, die auch als Schriftstellerin, also wir sprechen von sehr jungen Menschen, die waren beide ein paar und 20, als sie kennengelernt haben. Gunvor Hals wurde dann nachher auch eine berühmte norwegische Schriftstellerin, die aber sehr unter dieses Trauma einer Liebesgeschichte mit Ruth Meier belastet war und auch psychisch wirklich gekämpft hat, viele, viele Jahre, diese unerträgliche Verlust zu bewältigen, der für viel mehr steht als nur ein Einzelindividuum, sondern eigentlich auch ihre ganze Identität als Norwegerin im Rahmen der Kriegsjahre auf den Barrikaden um die Freiheit kämpfend auf allen Ebenen. Also es geht hier wirklich um Leben und Lieben in Zeiten des Hasses, und deswegen machen wir auch ein Rahmenprogramm hinzu, wo wir das auch im Rahmen, also mit einem Symposium, wo wir Queer Wien als Partner dabei haben. Wir haben das Jüdische Museum Wien als Partner. Wir haben die Norwegische Botschaft und laden da sozusagen viele interessante Persönlichkeiten, um diese Probleme aus der heutigen Perspektive, wo wir nicht weniger konfrontiert sind mit Intoleranz gegenüber Minoriteiten, aber auch was politisch jetzt gerade los ist in unserer Welt, beschäftigt uns alle und wird natürlich weitgehend zum Thema auch in dieser sehr für die Gattung Musical sehr besondere Art und Weise, was eine große Herausforderung auch für den Campus bedeuten wird, aber auch viele Fäden zusammenzieht. Ich freue mich wahnsinnig, dass das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien zum ersten Mal im Musiktheater an der Wien spielen wird, mit ganz vielen jungen, fantastischen Talenten, dieses Stück zum zweiten Mal auf der Bühne bringen wird. Ja, genau.
Philipp Moschitz ist der Regisseur, ein ausgebildeter Schauspieler, der seit einigen Jahren auch Regie führt im Bereich von Schauspieler, aber eben gerade auch Musical. Das ist eine tragische Geschichte grundsätzlich, aber diese Ruth Meier ist auch eine über weite Strecken sehr, sehr positive, lebenshungrige Person mit vielen Träumen.
Ist eine Art wienerisch, Wiener Anne Frank oder ja. Eine Wienerin in Norwegen, die eben Tagebücher schreibt und das überliefert und auch sehr viele Briefe geschrieben hat. Und das wird eine Art suggestiver Rückblick, glaube ich, aus der Perspektive Gunvor Hals auch, die eben dann dieses Erbe mitträgt. Ja.
Wer ist denn eigentlich der Komponist? Wer ist Gisle Kverndokk? Du hast vorhin gesagt, ihr seid befreundet.
Axel Otto Bull und Gisle Kverndokk bilden ein Team und machen seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich Musicals, sehr stark auch auf große literarische Werke bezogen. Sophies Welt, also gerade auch norwegische Schriftstellerinnen, die auf der Bühne adaptiert haben.
Und ist ein lebt und arbeitet in Oslo oder ist er?
Die leben beide und arbeiten von Oslo aus, aber haben besonders im deutschsprachigen Raum sehr viele Stücke rausgebracht. Ja.
Und das Stück ist, glaube ich, auch auf Deutsch komponiert,
ganz
oder?
Genau. Mhm. Oder auf
Norden, ja, konzipiert und gedacht sowohl auf Englisch wie auf Deutsch, weil es gab sozusagen, ich habe ein bisschen begleiten können, diese Entstehungsphase, und das wurde auch in Zusammenarbeit mit der New York Opera Society entwickelt zum Teil, und auch in Washington gab es Vorproben und Voraufführungen, aber nicht szenischer Art, sondern erst in dieser Entwicklung. Das ist ja typisch für das Genre Musical, dass man sozusagen über mehrere praktische Stufen auch diese Werkentwicklung betreibt.
Um diesen Block der vermeintlich leichten Muse abzuschließen, die wunderschöne Nachricht, dass wir auch eine Wiederaufnahme am Programm haben, nämlich von Astor Piazzollas Maria de Buenos Aires. Das war ein Hit, ich glaube, das darf man so sagen, in der letzten Spielzeit in der Kammeroper. Es war schon restlos ausverkauft, bevor die Premiere überhaupt stattgefunden hat. Das ist eine Tango-Operita, also ja, eine kleine Tango-Oper, die die Geschichte von Maria erzählt, einer jungen Frau aus den Vorstädten von Buenos Aires, die in die Hauptstadt kommt, um dort Tango-Sängerin zu werden und dort dann in einen Strudel von Gewalt gerät, tatsächlich ermordet wird. Das ist auch die Geschichte eines Femizids, aber in diesen magischen Realismuswelten, die so typisch sind für die lateinamerikanische Literatur und Kultur, bekommt sie quasi die Chance, wieder aufzuerstehen und sich ins Leben zurückzukämpfen. Die junge Regisseurin Juana Inés Cano Restrepo hat das Werk inszeniert als eine Art Gerichtsprozess, wo mit dem Tango selbst ins Gericht gegangen wird. Die wunderbare Luciana Mancini, die auch in dieser Spielzeit glücklicherweise wieder zu uns zurückkommt, singt auf unnachahmliche Art und Weise diese Maria, und die Grazer Band Volksmilch hat die musikalischen Arrangements besorgt und steht auch selbst, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, darstellerisch und klingend auf der Bühne. Und wir haben es möglich gemacht, dass das Ganze noch einmal zurückkommt in unveränderter Besetzung für Vorstellungen, und get your tickets now.
Jetzt haben wir, ohne dass wir es abgesprochen hätten, eigentlich fast alle Kammeropernproduktionen bereits durchgesprochen.
Fast
alle, genau. Stefan, das ist auch die Überleitung zu deiner Produktion. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Die Kammeroper war ja lange eine Experimentierbühne, auch eine Bühne mit vielen, wo viele junge Regisseure sich ausprobiert haben. Wir haben vorhin über Eva-Maria Höckmeier gesprochen, also die inszeniert an großen Bühnen. Sie macht die Eröffnung der Semperoper nächstes Jahr. Also das ist wirklich, auch mit Philipp Moschitz, da kommen Leute, die gestandene Regisseure sind, und damit natürlich bekommt die Kammeroper, glaube ich, ein ganz anderes Gegengewicht zum Theater an der Wien. Es ist wirklich die zweite Spielstätte, die wir.
Das war immer mein Wunsch, dass wir da eigentlich gleichwertig künstlich mit demselben Anspruch rangehen. Natürlich, es gibt die kulturpolitische Auflage von Seiten der Stadt, die ja nach wie vor den Verein Kammeroper fördert, von uns Vereinigte Bühnen aber betrieben wird und eingeht in unsere Programmgestaltung und Spielgestaltung des Musiktheaters an der Wien, dass wir Nachwuchskünstlerinnen fördern. Und das betreiben wir eben wie mit dem besagten Campusprogramm, was aber sich nicht ausschließlich auf die Kammeroper bezieht. Das gilt ja zum Teil auch für das Haus. Insofern, dass wir da das ist ja wie eine Schatzsuche, die wir kontinuierlich betreiben, um junge Menschen die Gelegenheit zu geben, schon im Studium in der Praxis bei uns zu kommen und im Genuss des Austausches mit hochprofessionellen, etablierten Künstlerinnen und Künstlerinnen, sowohl auf der Sängerebene wie unter den Dirigenten, wie mit Orchestern. Wir haben fantastische Ensembles, die auch in der Kammeroper mit uns gestalten. Und ich möchte natürlich auch selbst daran teilhaben als Regisseur und mich nicht quasi nur als Hausherr hier auf die große Bühne austoben.
Ja, und du hast ja auch ein Stück ausgesucht von der Kammeroper, nämlich wir hatten lange darüber gesprochen, eine Kafka-Oper auf die Bühne zu bringen, der Prozess.
Zum 100-jährigen.
Genau, wir sind im 100-jährigen Todesjahr von Franz Kafka, der hier in der Nähe von Wien in einem Sanatorium gestorben ist, 1924. Mhm. Gottfried von Einem ist ebenfalls ein Komponist mit einem starken regionalen Bezug, ein Komponist, den viele, die sich in der Wiener Kulturszene auskennen, noch leibhaftig vor wenigen Jahren hier erlebt haben, ist ja im hohen Alter verstorben. Seine Oper Der Prozess ist von 1953, also einer Zeit, als die Kafka-Begeisterung ihren ersten Höhepunkt hatte, sehr unter diesem, eigentlich unter dem Segel des existenzialistischen, dunklen Kafka, der von menschlichen Apokalypsen erzählt, von ausweglosen Diktaturen. Und Gottfried von Einem schreibt eine Musik, die eigentlich gar nicht dazu passt, die zum Teil sehr witzig ist, zum Teil sehr unterhaltsam, sehr mit sehr viel rhythmischem Drive. Und es gibt eine Kammerfassung dieser sehr großen Partitur, die damals für die Salzburger Festspiele geschrieben worden ist, die für Corona entstanden ist. In dieser Fassung habe ich das Werk gehört und das Gefühl gehabt, das muss eigentlich diese kleine Fassung sein, da knackt es richtig. Und dann hast du dir dieses Stück an Land gezogen und beschäftigt sich jetzt, glaube ich, gerade sehr intensiv auch damit.
Ja, die Empfehlung kam ja von dir. Ich kannte das Werk gar nicht. Natürlich, Gottfried von Einem ist ein wichtiger Komponist in Wien, einer der wichtigsten und schillerndsten Kulturpersönlichkeiten dieses Landes in der Nachkriegszeit, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Hat eben große Literaturopern-Erfolge hier gehabt. Erst vor wenigen Jahren wurde hier Der Besuch der alten Dame nach Dürrenmatt auf der Bühne sehr erfolgreich gebracht. Dantons Tod war natürlich maßgeblich für diesen Komponisten. Und in dieser Tradition wollten wir uns auch gerne bewegen.
Übrigens, also seine letzten Opern, Die Hochzeit Jesu, war einer der großen Skandale, die am Theater in der Wien stattgefunden haben, auch wenn es damals noch nicht das Opernhaustheater in der Wien war.
So ein richtig guter Skandal, insofern, dass es nicht um die Regie ging, sondern es ging tatsächlich um die Konzeption eines Werks für die Opernbühne zu der Zeit, ja. Nee, und in diesem Prozess, wo wir tatsächlich auch mit der Sinnsuche eines Künstlers zu tun hat, der sich mit sich selbst auch in Gericht geht als solcher, indem er versucht, ein Werk gerecht zu werden mit den Mitteln des Musiktheaters und in gewisser Hinsicht eigentlich auch das Scheitern erzählt, gehen wir ins Gericht mit uns, tragen quasi Kafka-Rechnung in diesem Jubiläumsjahr, aber auch diese große Wiener Tradition, die mit Gottfried von Einem und der Versuch, einen eine moderne sozusagen in Österreich auch zu befestigen.
Ja, der Prozess ist einer der Klassiker des 20. Jahrhunderts, sowohl das Buch als auch die Oper von Gottfried von Einem, kann man sagen. Mit einem ganz anderen Klassiker des 20. Jahrhunderts setzen wir uns auch zusammen, nämlich mit Prokofjew und seiner Verlobung im Kloster, die so ganz anders ist als das, was man vielleicht von Prokofjew erwartet. Eine Komödie ist es nämlich. Ich habe versucht, mich mit dem Inhalt zu beschäftigen und es ist sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, es ist sehr, sehr lustig. Vielleicht kannst du mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, worum es so grob geht, Kai.
Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der das Stück bisher wirklich verstanden hat, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na, es ist deswegen so ungewöhnlich. Russische Komponisten vertonen ja fast nur russische Literatur. Also Schostakowitsch, Tschaikowski natürlich, also russische Oper, und es geht ja darum, dass wir das slawische Repertoire auch als ganz wichtige Säule pflegen, haben eine ganz starke Hinwendung zu Puschkin und den anderen großen russischen Klassikern. Und Prokofjew hat hier eine englische Ballad Opera aus dem 18. Jahrhundert vertont. The Duenna heißt die Vorlage. Es ist ein bisschen eine Barbier von Sevilla Geschichte. Also es gibt einen bürgerlichen Mann, der hat zwei Kinder, Luisa und Ferdinand. Und Luisa soll mit einem reichen Mann verheiratet werden, einem gewissen Mendoza. Erstens kennt sie den nicht, zweitens ist er älter und drittens ist er Fischhändler. Und das stinkt ihr. Und sie versucht also aus dieser Zwangsehe rauszukommen und tauscht die Identität mit ihrer Duenna, also ihrer alten Amme. Die ist nämlich wirklich auf den Fischhändler scharf und lässt sich also rausschmeißen von ihrem Job als Duenna, als Amme. Und Dadurch, dass sie mit Luisa die Rollen tauscht, ist Luisa plötzlich frei. Der Bruder Ferdinand liebt aber ein wirklich reiches Mädchen, eine gewisse Clara, die er aber auch irgendwie nicht heiraten kann. Vor allem aber ist die ganz, ist wütend auf ihn nach einem Streit und tief enttäuscht und will deswegen ins Kloster gehen. Da kommt das Kloster ins Spiel. Und nach aberwitzigen Verwechslungstauschen, nachdem also der richtige Vater die Einwilligung in die falsche Ehe gegeben hat, weil er glaubt, das ist die richtige, der Fischhändler mittlerweile auch mit der falschen Frau, also es geht total durcheinander, treffen sich alle irgendwie in diesem Kloster und weil die Mönche des Klosters erstens korrupt und zweitens immer betrunken sind, kann man sie bestechen, dass sie diese Hochzeiten durchführen und weil sie betrunken sind, merken sie eh nicht, wen sie da verheiratet haben. Es ist sehr turbulent, es ist sehr witzig, es ist auf Russisch, es ist toll instrumentiert. Man kennt es in Deutschland relativ wenig. Es gab vor einigen Jahren, glaube ich, eine Aufführung in Berlin, aber sonst ansonsten eigentlich gar nicht. Und Prokofjew hat das geschrieben in der Zeit 1940, also zwischen dem großen stalinistischen Terror und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, also des Überfalls auf die Sowjetunion, also zu einem Zeitpunkt, als englische Komödien, die in Spanien spielen, eigentlich so gar nicht auf dem Schirm waren. Das ist sehr merkwürdig.
Aber da zeigt er sich als ein großer Kosmopolit, der auch sich als Bekenner einer Tradition, der in unserer Wiener Spielzeit mit Mozart und weiter eigentlich bestens passt und etwas aufgreift, was das Commedia-Theater, das italienische Commedia-Theater eigentlich durchdringt. Und deswegen haben natürlich auch hier Gelegenheit gefunden, ein sehr beliebten Regisseur wieder einzuladen, der sehr viele Erfolge am Theater in Wien und noch unter meinem Vorgänger hier hervorgebracht hat, Damiano Micheletto kommt wieder und wird, glaube ich, ein ziemliches Feuerwerk zünden mit diesem, wie du sagst, unglaubliches Stück, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es zu Beginn des Krieges in der Sowjetunion unter Stalin geschrieben wurde.
Prokofjew war erst 4 Jahre vorher wieder zurückgekehrt. Aber du hast völlig recht, das Stück passt genau ins Theater an der Wien. Es passt genau in einen Spielplan, auf dem Mozart und Rossini auch stehen. Also das ist, wird eine tolle Wiederentdeckung sein.
Mit Matvienko kommt auch ein Russe, der dann sich das Klangbild kümmern wird. Mit dem RSO-Orchester. Genau.
So, wir haben also ein russisches Stück mit einem italienischen Regisseur. Wir haben aber auch ein italienisches Stück mit einem russischen Regisseur. Da kommen wir zu einem Klassiker oder zu einem Hit sogar des 19. Jahrhunderts, nämlich der Norma von Vincenzo Bellini, die schon geplant gewesen war von der vorherigen Intendanz.
Produktion, die eigentlich 2020 schon hätte stattfinden sollen. Dann kam eben die Pandemie und machte das Projekt unmöglich. Da war ich aber schon nach Wien berufen, habe sofort gesagt, liebe Leute, wann habt ihr wieder Zeit, zurückzukommen, wenn hoffentlich die Welle dann vorbei ist? Dann war aber klar, das Haus muss aber erst fertiggestellt werden. Also in der Halle werden wir es nicht reinkriegen. Jetzt ist die Möglichkeit wieder da, diese Inszenierung von Barkatow zu präsentieren. Wie geplant auch als Debüt in dieser Rolle mit der Asmik Grigorian, worauf wir uns natürlich besonders freuen.
Kennst du die eigentlich schon aus anderen Arbeiten? Habt ihr mal zusammen?
Leider haben wir nie miteinander gearbeitet, aber wir kennen uns viele Jahre schon durch ihren ehemaligen Ehemann. Die haben ja auch ein Kind zusammen, der dieses Stück eben
Wassily Barkatow.
Die waren verheiratet, sind inzwischen getrennt, aber kommen gerne auch künstlerisch noch zusammen, auch weil sie ein Kind haben und verbringen dann gemeinsam Zeit in Wien, was wir sehr schön finden.
Ich habe Asmik Grigorian mit ihrem Kind in unserer Familienoper letztes Jahr gesehen, wo die wilden Kerle wohnen. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch wieder kommt, aber dieses Jahr gibt es ein anderes Stück. Auch das ist ein Stück nach einem Klassiker, Der kleine Prinz. Ich erinnere mich dran, als wir irgendwann mal eine Spielplansitzung hatten und das Wort Der kleine Prinz auftaucht, da hast du ganz große Augen bekommen und gesagt, ich liebe dieses Buch, wer hat diese Oper geschrieben?
Ja, die war ja gar nicht geschrieben. Die wurde ja erst geplant und war noch dabei.
Sie war schon fertig, aber sie hatte noch nicht die Uraufführung gehabt. Weil Tinoni hat sie geschrieben für die Mailänder Scala. Und
Auftragswerk der Scala.
Die Tour lag vor, aber es gab noch keine.
Und dort wurde sie erst vor 2 Jahren gezeigt. Ja. Und zwar extrem erfolgreich, mit Tausenden von Kindern, die sehr viele Aufführungen dort gesehen haben. Und das wollten wir natürlich sofort übernehmen. Insofern, dass es aufs Auge passt, oder wie sagt man?
Passt wie die Faust aufs Auge.
Die Faust aufs Auge passt für unsere Programmsäule Familienoper. Immer so Adventszeit. Die Toren des großen Opernhauses öffnet sich und zeigt sozusagen initialzündend, was diese Kunst alles kann. Das ist uns wichtig, nicht nur im kleinen, partikulären, außenrum, sondern die junge Menschen die Gelegenheit zu bekommen, große Geschichten mit großer Musik auf unserer Hauptbühne zu sehen.
Ist ja eine Familienoper, das heißt, im Zentrum steht der kleine Prinz, mit dem sich, glaube ich, groß und klein identifizieren können. Aber im Vergleich zu dem Buch nimmt auch der Pilot, der eigentlich Erzähler des Werkes, eine ganz große Rolle ein, der sozusagen auf der Suche ist nach seinem inneren Kind. Ich glaube, damit können auch viele Erwachsene etwas anfangen. Und das ist eben eine Oper, die wirklich, glauben wir, generationsübergreifend.
Nur mit dem Herzen sieht man gut.
Und das Herz
ist das Programm, spricht,
ja, oder, was wir hier. Ja, für eigentlich alle Werke, die am Spielplan stehen, genau.
Christian, du hast in den letzten Jahren immer die Familienoper betreut und warst, glaube ich, auch mehr in den Vorstellungen als ich. Was erlebt man denn da eigentlich, wenn das ganze Haus voll ist mit jungen Menschen, ja, die zum ersten Mal Musiktheater
sehen? Das sind eigentlich immer meine heimlichen Lieblingsmomente in der ganzen Spielzeit, muss ich sagen. Also meine wunderbare oder unsere wunderbare Kollegin Barbara Hellmeier, die Leiterin der Abteilung Tavum, geht schon dann im Herbst in Schulen mit Workshops etc. etc. Das heißt, einige der Kinder und Jugendlichen, die dann kommen, sind bestens vorbereitet, kennen das Stück, haben sich vielleicht musikalisch damit beschäftigt. Andere sind vielleicht das allererste Mal in der Oper, also es ist oft eine bunte Mischung, die dann zusammenkommt und das macht eigentlich den Spaß aus, weil sie dann nämlich doch irgendwie gebannt sind. Und gebannt sind, das heißt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass sie still auf ihrem Stuhl sitzen, sondern dass sie dabei sind, ob sie mit der ganzen Energie wirklich stumm mit offenem Mund davor sitzen oder ob sie wirklich außer Rand und Band geraten, wie zum Beispiel bei dem Auftritt der wilden Kerle in der letzten Spielzeit. Das ist immer ganz unterschiedlich und vor den Nachmittagsvorstellungen, den Familienvorstellungen machen wir immer Einführungen und bringen die Kinder schon so ein bisschen in Stimmung, erzählen ein bisschen was, lassen sie natürlich mitmachen. Das wird dann immer laut und turbulent. Weil ich glaube, man muss oder man kann schon ganz junge Menschen eigentlich packen und für unsere Kunstform begeistern.
Aber wir können auch was von den Kindern, das erfahren wir ja ständig, wir können so viel von den Kindern in ihre Wahrnehmung von Theater auch lernen letztendlich. Also diese Offenheit, gerade wenn es auch um neugeschriebene, moderne zeitgenössische Opern geht, die natürlich ab und zu ein radikal, spektakulär, modernes Klangbild erzeugt, wo nicht die Melodie, die leicht zu folgen ist, im Vordergrund steht, die nehmen das sofort auf und verstehen das quasi wie bei Filmmusik. Also das mit größter Selbstverständlichkeit lassen sie sich darauf ein. Das finde ich vorbildhaft und vor allem, also bei Wilder Kerle fand ich so spektakulär, nach 10 Minuten springt Max aus diesem Leuchtrahmen heraus und dann ging es so ein Gejohle durch den Saal manchmal nach dem Motto, oh, das ist 3D, das ist kein Kino. Wo wir erstmal vielleicht völlig erschrocken sind nach dem Motto, das ist doch selbstverständlich, wir sind im Theater. Aber das ist nicht so selbstverständlich heute. Die Menschen sind sehr gewohnt, eben am Schirm zu sitzen und plötzlich ist etwas da, was eigentlich dasselbe Format und eine Tiefe vorgaukelt, künstlich erzeugt sozusagen. Und da kann man schon diese Illusionismus so verfallen, dass man wirklich in Frage stellt, wo beginnt welche Realität zu greifen. Und das sind so Momente, so Schnittmengen, die wir auch sammeln und wovon wir uns sehr inspirieren lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Musiktheater in allen Facetten, Formen, Gattungen haben wir uns vorgenommen. Wir spielen 400 Jahre Musiktheater tatsächlich binnen einer Spielzeit. Das mag vielleicht ein bisschen wagemutig erscheinen, vielleicht sogar beliebig, aber im Kern verfolgen wir einen Anspruch und finden auch immer wieder auch thematische Bezugspunkte, die sich fortsetzen. Wie ein roter Faden auch gesponnen wird durch diese sehr auf Wien bedachte Spielzeit, zugeschnittene Spielzeit, aber auch sehr stark mit der Barock sich auseinandersetzende Spielzeit, aber auch mit natürlich die zeitgenössische Oper, die auch mehrfach vertreten ist. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Mittendrin steht aber die ganz große, nun romantische Oper, das große, fantastische Klangteppich eines Robert Schumanns kriegen wir plötzlich auf der Bühne des Musiktheaters an der Wien zu hören. Wie ist es dazu gekommen? Es handelt sich ja auch nicht einmal wirklich um eine Oper.
Ja, das ist ja auch ein bisschen eine Säule des Musiktheaters an der Wien der letzten Jahre. Immer wieder Oratorienwerke auf die Bühne zu bringen und die eigentlich auf ihre szenische Belastbarkeit hinzuprüfen. Das Paradies und die Peri ist so ein weltliches Oratorium, geschrieben für diese großen Singvereine, die es im 19. Jahrhundert in vielen Städten gab.
Es ist gerade in Wien.
Gerade in Wien gibt es sie ja auch noch ganz stark. Die Peri ist so ein Fabelwesen aus der persischen Mythologie und die will ins Paradies und muss eine Gabe bringen. Und der Heldenmut ist nicht der Schlüssel zum Paradies, die Liebe ist es nicht, sondern das Mitleid ist das, was dieses Wesen ins Paradies bringt. Und Christoph Loy, der ja in den letzten Jahren hier viel inszeniert hat, der auch glaube ich, einer der großen prägenden Regisseure der Gegenwart ist, hat ein Konzept entwickelt, diese Geschichte von der Peri eigentlich mit der Künstlerbiografie Robert Schumanns und Clara Schumanns zusammenzubringen. Also die Frage auch, wie kann man Kunst und Leben miteinander vereinen, wie kann man das unter einen Hut bringen, wie kann man Künstler sein und trotzdem in der Welt bestehen. Man muss auch dazu sagen, die Behauptung, also Robert Schumann war ja in der Nervenheilanstalt Ende nicht. Also diese Krankheit aufgrund sicherlich auch des Künstlertums spielt in dem Abend auch eine Rolle. Und Clara Schumann hat ihn nicht besucht bis kurz vor dem Schluss. Und ihr ist lange nachgesagt worden, sie habe das deswegen nicht getan, um sich mit dem jungen Hausfreund Johannes Brahms zu vergnügen. Und das ist mittlerweile als wirklich Verleumdung entlarvt. Also nicht nur hatte sie, also sie hatte den, es gab das ärztliche Verbot. Man war der Meinung, ein psychisch Kranker sollte seine Ehefrau nicht sehen. Und Johannes Brahms hat Schumann besucht. Also da ist eine Menge auch frauenfeindlicher Verleumdung eigentlich im Spiel, zu sagen, sie habe sich da mit dem Hausfreund vergnügt, während ihr Mann schwer krank in der Nervenheilanstalt war. Und es gibt, Christoph Loy hat eine Konzeption entwickelt, in der wir Robert Schumanns Oratorium hören, aber angereichert mit Liedern aus dem Umkreis Robert Schumann, Clara Schumann, ein Klavierstück von ihr, ein Lied von Pauline Viardot, die auch eine Freundin von Clara Schumann war, eine Komponistin, die in den letzten Jahren wiederentdeckt wird. Das Cello spielt eine Rolle, ein junges Mädchen am Klavier, vielleicht die junge Clara. Also diese Art von Bio-Fiction geht damit eine Melange ein mit dem großen Oratorium des Paradiesen Tiperi. Und wir haben erstens Werner Gührer als einen der großen Oratorientenöre der letzten Jahrzehnte, der zum ersten Mal wieder zurückkehrt zu einer szenischen Produktion für und mit Christoph Loy. Naja, und wir haben natürlich das Pfund, was kaum ein anderes Theater hat, nämlich den Arnold Schönberg Chor, die ein toller Konzertchor sind und ein toller Opernchor und die den Klang von eines Konzertchores mit der Beweglichkeit eines Opernchors vereinen. Du hast die Erfahrung mit ihnen ja bei Theodora auch letztes Jahr gemacht.
Das stimmt. Und ich freue mich sehr, dass Gerd Restrekute für dieses Projekt wieder so gewinnen war, die zurückkehrt, nachdem wir Füchslein als Eröffnung unserer Beginn hier in der Halle E noch gemacht haben. ORF Radio Sinfonieorchester, Arno Schönberg Chor, da glaube ich, ist etwas für was ganz Besonderes aufgetischt.
Und in einem Punkt ist dieses Oratorium vielleicht doch sehr opernhaft. Man braucht nämlich eine Primadonna, die das Ganze stemmen kann, denn am Ende geht es permanent auf das hohe C und dafür haben wir die dänisch-französische Sopranistin Elsa Dreisig eingeladen, die so, ja, aufgehender Stern wäre eigentlich schon nicht mehr richtig. Sie ist eigentlich schon so ein angehender Opernstar, muss man sagen.
Ja.
Mit Rossini-Partien, aber auch der Strauss'schen Salome im Repertoire. Also eine ganz, ganz spannende Sängerin.
Strasbourg-Festspiele, mehrmals schon.
Christian, es gibt ein Ambleto auf diesem Programm, eine Hamlet-Oper. Und wir machen gerade ein Shakespeare-Projekt und man sollte doch glauben, das ist Shakespeares Hamlet mit Koloratur-Arien. Wie verhält es sich denn eigentlich damit?
Fast richtig, aber auch irgendwie nur fast. Es ist Hamlet und das ist eine Oper von Gasparini, Raffaele P. Wird in dieses Projekt ganz, ganz stark eingebunden sein. Ein Countertenor, der auch ein eigenes Ensemble hat, La Lira di Orfeo, das auch spielen wird, das ohne Dirigat spielen wird. Das heißt, es ist von ihm und der Konzertmeisterin einstudiert, aber spielt dann autark, während er auf der Bühne steht und tatsächlich auch viele Koloraturarien bewältigen wird. Das Stück basiert nicht direkt auf Shakespeare, aber der Shakespeare'sche Hamlet und der Hamlet von Gasparini basieren auf den gleichen Quellen, nämlich auf den Gesta Danorum. Das ist eine Art Chronik der dänischen Geschichte, wo eben von einem Prinzen die Rede ist, der Wahnsinn vortäuscht, um eine Racheaktion einzuleiten. Also das ist mehr oder weniger so historisch verbürgt. Und es ist tatsächlich in der Forschung, wir Dramaturgen betreiben ja immer so sehr, sehr viel akribische Forschung rund um die Stücke. In der Forschung ist es tatsächlich sehr heiß umstritten, ob dieser Gasparini den Text von Shakespeare kannte oder eben nicht. Es gibt so ein paar Indizien. Das Stück ist sehr, sehr eng an der Shakespeare-Handlung angelehnt, aber die Rollen tragen andere Namen. Teilweise geschehen andere Dinge. Es gibt Wahnsinn bei Hamlet, auch bei der Ophelia-Gestalt, aber es basiert nicht wirklich auf sämtlichen gleichen Quellen. Mhm. Und Ilaria Lanzino wird inszenieren, die eigentlich unsere Intendanz eröffnet hat, kann man sagen, in der Kammeroper. Also es war die allererste Produktion, La Liberazione von Francesca Caccini. Und das hat sie so bravourös gemacht, dass wir sie dann gleich wieder eingeladen haben für dieses ganz, ganz spannende Werk.
Mhm. Ja, freue ich mich sehr, dass Ilaria Lanzino dafür wiederkommt, die ja wirklich eine spektakuläre Fantasie hat und gerade im Umgang mit einem Werk, was nicht ganz, glaube ich, nach wie vor vorliegt, sondern...
Ist, ganz genau. Es ist in Italien uraufgeführt worden, die dortigen Partituren sind aber verschollen und was überliefert ist, ist dann eine Art Singbuch, kann man sagen, von einer späteren Londoner Aufführung, also wo die Arien für die höheren Töchter, muss man sagen, die Klavier spielen konnten und sich selbst zu Hause bei Hausmusik begleiten konnten, gab es dann so ein Best-of-Album dieser Arien mit den...
Ja, im Umgang mit diesem Fragment, genau. Wo Ilaria
und die Rezitative
und Raffaella T. gemeinsam genau. Dann arbeiten und er sozusagen sein Ensemble spielen lässt, ohne überhaupt musikalische Leiter, was ja auch eine Rekonstruktion der damaligen Praxis ist. Die Arien müssen zum Teil wahnsinnig virtuos und schwierig sein, ja?
Ja, das ist schon der Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch so der Genuss, der zu diesen Opern gehört, ja, der hochvirtuose Barockgesang. Das ist mit Anna Maria Labin, die dann die Rolle übernimmt, die Mutter, die Gertrud quasi.
Nicht und weniger spektakulär, glaube genau, ich, angelegt. Genau.
Und die dritte spektakuläre Rolle im Bunde ist die Ophelia-Partie. Das ist Erika Baikow, die jetzt im Ensemble der Bayerischen Staatsoper ist, also auch eine spektakuläre Rolle. Und es gibt noch eine zweite Counterpartie, auf die wir hinweisen sollten, weil es auch ein Liebling nicht nur unseres Hauses ist. Das ist Marian Licht, der als Laertes, als Bruder von Ophelia zurückkehren wird.
Also eigentlich kriegen wir das volle Shakespeare-Programm in Musik von einem Komponisten, der 60 Opern geschrieben hat.
Ja,
wir sind genau Venezia, Anfang des
18. Jahrhunderts, also ein Zeitgenosse von Händel. Und der Nicolini, für den dieser Amleto geschrieben wurde, war auch Händels erster Rinaldo. Also das ging schon Hand in Hand. Aber wie es eben das Spannende in der Musikgeschichte ist, der eine bleibt über Jahrhunderte hinweg der große Star oder wird irgendwann wiederentdeckt und den anderen entdecken wir jetzt mehr oder weniger wieder und geben so
diesen... Wie bei Martinus und Mozart. Genau. Man fällt immer fällt jemand im Schatten der ganz Großen, aber das heißt ja nicht, dass die Großen allein da standen. Genau. Die waren Teil auch einer Kontinuität, die wir natürlich auch aufzeigen können.
Also man bekommt Shakespeare und barocke Pracht.
Das ist ja nur quasi dann die Spitze des Eisbergs, wenn es um barocke Opernkunst geht. Insofern, dass wir wie immer natürlich auch eine unserer Schwerpunkte, eine unserer Hauptsäulen auch in unserem Programm über die Jahre hinaus sehr viele unterschiedliche, auch in Vergessenheit geratene Werke der barocken Welt bringen, also wirklich barocke Perlen, darunter natürlich auch unser Hausgott Händel bestens vertreten, oder Kai?
Mit drei großen Stücken, mit Alcina, mit
Orlinda
und seinem späten Oratorium The Triumph of Time and Truth. Also alleine über diese Konzerte, die wir da haben, könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Man merkt vor allem, und das finde ich auch selber hier in der Arbeit so spannend, die Operngeschichte verzweigt sich ungemein, wenn man unser Programm verfolgt. Und man kann natürlich oft aus diesen zum Teil vergessenen Werken nochmal die bekannten Werke, die wir eh kennen und die wir im CD-Regal stehen haben und die man auf anderen Bühnen auch sehen kann, die nochmal unter anderem Licht betrachten. Das ist wahnsinnig spannend, unheimlich erhellend und wirklich ein kleines Abenteuer, was wir da gemeinsam durchleben. Wir haben noch zwei Produktionen, über die wir sprechen wollen und sprechen müssen. Das ist die mit der ältesten Musik und die mit der jüngsten Musik. Das eine ist ein Projekt mit Madrigalen von Claudio Monteverdi, Combattimenti heißt das. Olivier Fritsch wird das inszenieren und David Bergmüller ist der musikalische Leiter. Die beiden haben es auch gemeinsam entwickelt. Ich erzähle dazu ein bisschen was. Ne?
Gerne.
Das ist nämlich auch ein tolles Abenteuer, das eigentlich herauszufinden. Claudio Monteverdi ist ja der Komponist der ersten bekannten Oper Orfeo, aber er hat die Techniken des Komponierens für Musiktheater eigentlich in den Madrigalen entwickelt. Und vor allem in dem 8. Madrigalbuch mit dem Combattimento di Clorinda e Tancredi, was das erste Stück Musiktheater ist, wo es neben dem klagenden Stil und dem betrachtenden Stil noch den Genere Concitato, also der erregte Stil zu hören gibt. Also er hat eine neue Art der Musik erfunden für diesen kleinen 20-minütigen Opern-Einakter. Und in diesen ganzen Madrigalbüchern, die Monteverdi vorher geschrieben hat, kann man erleben, wie ein Komponist eigentlich untersucht, wie Musik überhaupt Figuren auf die Bühne bringen kann. Also wie kann Musik ich sagen? Wie kann Musik bestimmte Gefühle ausdrücken? Wie kann Musik individuell für bestimmte Figuren da sein? Und das ist unglaublich spannend und wir haben da eine eine Zusammenstellung aus verschiedenen Stücken. Combattimento aus dem 8. Madrigalbuch gehört dazu, Lamento della Ninfa, die Klage der Ariadne aus dem 6. Madrigalbuch und aus der verlorenen Oper Ariadne von Monteverdi, von der es eben nur dieses eine Stück gibt. Und Olivier Fritsch untersucht, und das schließt ein bisschen an das an, was du vorhin gesagt hast, er untersucht eigentlich, wie die Übergänge sind zwischen Erzählen und Verkörpern. Also wann ist, in welchem Tonfall erzählt man eine Geschichte und was heißt es, Figuren aus der Geschichte auf der Bühne zu verkörpern mit Musik? Also wo schlägt Epik im Musiktheater um? Und das kann man an diesen Werken toll beobachten. Ich glaube, es wird ein sehr
spannender, der springende Punkt für die Entwicklung der ganzen Rhetorik, mit der wir uns dann irgendwie über 400 Jahre auseinandersetzen. Bergmüller ist ein Lautist.
Ein Lautenist. Er wird von der Laute aus auch leiten. Also er spielt selber Laute in dem Ensemble Proxima Dei. Es gibt ein kleines Gesangsensemble aus 6 Solisten. 6 Sänger braucht man für die Madrigale des 8. Madrigalbuchs. Und Luciana Mancini hast du vorhin erwähnt, die wird da sein. Die wird auch die Klage der Ariadne singen. Ferran Albrecht ist der Testo, der Erzähler in Combattimento. Und Johanna Rosa Falkinger wird sehr aufstrebende und bekannte Barocksopranistin, wird das Ensemble anführen.
Das war das älteste Projekt und der Titel deutet an, dass es ziemlich viel um Kämpfe oder um Krieg geht, oder? Combattimenti heißt ja, Kämpfe.
Es geht eigentlich darum, wie die Menschheit immer die gleichen Kämpfe ausficht, wie es auch immer wieder um Jerusalem geht. Also die Combattimento ist ja eine Kreuzfahrergeschichte zwischen Muslimen und Christen. Tancredi ist ein christlicher Ritter, der in eine Muslima verliebt ist, die wiederum als in Gestalt eines Mannes gegen ihn kämpft, und erst nachdem Tancredi sie getötet hat, stellt er fest, wen er da eigentlich getötet hat. Also das 8. Madrigalbuch heißt Madrigali Guerrieri et Amorosi, also Liebesmadrigale und Kriegsmadrigale. Und um diese Verquickungen von Liebe und Krieg, Krieg als Liebe, Liebe als Krieg, die Verwirrungen dieser Gefühle, aber auch der immerwährenden Konflikte, darum wird dieser Abend sich drehen.
Also ein Prätristan, wenn man so will, in der Form des Madrigalbuchs noch gewachsen und geprägt und eben maßgeblich für unser Verständnis eines Musiktheaters Beitrage liefernd.
Und deswegen eröffnen wir auch die ganze Spielzeit ganz damit, genau. Denn es ist gewissermaßen die barocke Ouvertüre, bevor dann die Hauseröffnung hier im Oktober stattfinden wird. Ende September ist bereits die Premiere.
Also alt, ganz neu und viel Neues wiederum im alten Gewand. Eine gute Mischung. Das hat natürlich dann die Konsequenz, dass wir auch natürlich als Schlüssel für das Musiktheater heute auch diese Beauftragung von neuen Werken, nicht nur in Form von Projekten, wo wir vorhandenes Material noch einmal überdenken, überarbeiten und in anderen Formen bringen, sondern dass wir ganz grundsätzlich sozusagen von Null aus beginnen und für uns interessante Künstler beauftragen mit Themen, mit Stücke, mit Werke, mit Voraussetzungen, dieses Prinzip Musiktheater fortzuführen.
Das Projekt, über das wir noch reden, Voice Killer von Miroslav Srnka, ist eine Uraufführung. Die Idee zu dem Projekt gab es bereits, als wir, Christian und ich, zu euch hinzugestoßen sind als Team. Also es ist ein lang geplantes Projekt. Wie ist es dazu gekommen und was ist eigentlich der Voice Killer?
Miroslav Srnka ist ein tschechischer Komponist, den ich aus Berlin kenne. Der ist eigentlich überall auf der Welt lange schon unterwegs und höchst beliebt, gerade auch für seine sehr spektakuläre und originale Adaptionen von unterschiedlichsten Geschichten, die er gemeinsam mit seinem Librettisten Tom Holloway konzipiert. Und gerade 3 Stücke haben die an der Bayerischen Staatsoper gemeinsam rausgebracht. Ich habe ein paar davon miterleben dürfen und dachte, die Art und Weise, wie er versucht, völlig neue Wege zu beschreiten, aufgrund von sehr verstörenden, oft aber auch sehr dramatische und sehr sinnliche. South Pole war eine Geschichte über die Eroberung des Südpols, wo historische Figuren auf der Bühne treten und wo persönliches Glück mit großen Visionen, mit einem Ehrgeiz, der immer tödliche Konsequenzen haben muss, Gott und wir kennen ja die Geschichten, das auf der Opernbühne zu bringen, ist außergewöhnlich und spektakulär. Und Tom Holloway als Australier brachte diese sehr verstörende Geschichte aus der Zeit der des Zweiten Weltkrieges, wo amerikanische Truppen stationiert waren in Australien, um eben im Südpazifik den Krieg gegen Japan zu führen. Da spielte sich eine sehr eigentümliche Geschichte mit einem eindeutig psychisch kranken Soldaten aus, der auf der Suche, er war obsessiv besessen von der Stimme seiner Mutter, angeblich. Das weiß man aus dem belegten Prozess, der da stattgefunden hat, der aber auch ein Trauma eigentlich in der australischen Kriegsgeschichte ausmacht, insofern, dass er vor Kriegsgericht gestellt wurde, dieser Soldat, der dann zum Serienmörder wurde, weil er auf der Suche der Stimme seiner Mutter völlig beliebige Frauen, die er traf, umgebracht hat. Also eine schizophrene Persönlichkeit, der natürlich eine Peinlichkeit für die Amerikaner darstellt, und deswegen haben die ihn einfach quasi abgemurkst nach einem ganz kurzen Kriegsprozess, wobei es eigentlich um einen Zivilprozess sich handeln müssen. Das wird nebensächlich letztendlich, wenn wir diese Geschichte auf der Bühne bringen, insofern, dass das Team sich sehr viel mehr interessiert für die Perspektive eines Mörders, dessen Wahrnehmung in Musik, durch Wort und durch unterschiedlichen Stationen eine sehr tragischen Geschichte höchst menschliche Aspekte plötzlich zeigt, die Möglichkeit zur Identifikation bietet, auch gerade weil er kontinuierlich durch diese Stimmen seiner Opfer versucht eigentlich seine Sehnsucht erfüllt zu bekommen
und eine
Nähe natürlich zu anderen Menschen, worum es im Kern immer geht und wo wir uns immer fragen, inwiefern ist die menschliche Stimme und gerade das Singen, was ja das Innere nach außen trägt, in eine so nackte und ehrliche und unmittelbare Form, inwiefern kann das Quelle werden sozusagen für eine große Operngeschichte? Da freue ich mich sehr drauf und bin super gespannt, was dabei rauskommt.
Du wirst es auch selber inszenieren.
Das ist die Idee, wo man denkt, wie soll das denn überhaupt, wie soll das eigentlich gehen? Also für mich ist es wirklich ein Traumfabrik, eine Illusionsfabrik, die wir auch als solches manchmal wirklich ein bisschen vielleicht vergessen, die Faszination, die das ausmacht. Und dass wir gerade anlässlich der Wiedereröffnung eines so tollen und schönen Opernhauses die Gelegenheit sahen, hier die Geister dieses Hauses ein bisschen zu erwecken und zu kombinieren, indem wir eine Führung durch dieses Haus anbieten. Und jetzt darfst du was dazu sagen.
Ja. Genau, es ist also sozusagen eine inszenierte Führung durch das Haus. Welche Örtlichkeiten wir genau bespielen werden, das werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten.
Wird sich auch, glaube ich, immer ändern, insofern, dass es ja eine laufende Serie ist, die eben auch stattfinden muss, unabhängig davon, welche Produktion
gerade genau, auf der Bühne läuft. Ganz genau, da sind wir im engen Austausch mit der technischen Leitung und schauen immer von Vorstellung zu Vorstellung, was man machen kann, was sich vielleicht aufgrund der speziellen Inszenierung, die gerade aufgebaut ist, besonders gut eignet, was vielleicht an anderer Stelle nicht da ist. Das heißt, es lohnt sich durchaus auch, das mehrmals zu buchen. Just saying. Und das hacken wir gemeinsam aus mit einem Autorengespann. Das sind Florian Stanek, der ist quasi der Librettist des Ganzen oder der Textschreiber, und Sebastian Brandmeier, der Komponist oder Arrangeur. Das heißt, wie du schon so schön gesagt hast, wir werden Geister der Vergangenheit wecken, unseres Theaters, die dann an allen Ecken und Enden musizieren, singen, Schauspielern, Operette, natürlich vor allen Dingen Oper, aber auch Musical oder sprich Musiktheater
Kostproben ihre Kunst bieten werden.
Ganz genau. Es könnte vielleicht auch mal eine Opernaria ein bisschen musicalhaft gestaltet sein. Man weiß es nicht. Also wir lassen uns da einfach überraschen. Und es geht einfach darum, dass die Personen groß und klein, jung und alle, dann wirklich das Haus kennenlernen, ein bisschen über die Geschichte des Hauses erfahren, aber vor allen Dingen in die Magie des Musiktheaters hineingezogen werden und sich verzaubern lassen.
Und vielleicht auch einbezogen werden und immersiv zum Teil eingeladen werden, selbst Teil des Spektakels zu werden, was ja nicht so ganz unwichtig ist für unser Theaterverständnis im Allgemeinen.
Das könnte sein. Ich glaube, niemand muss ein dreigestrichenes F der Königin der Nacht singen können, aber die ein oder andere Aktion oder Beteiligung könnte es da schon geben. Aber der Spaß und die Freude am Machen soll da immer im Mittelpunkt stehen, und es wird sicherlich für alle dann eine fantastische Erfahrung werden.
Ja, das war ein großer Parcours, ein Parforce durch unsere ganze Spielzeit. Wir haben jetzt viel über dieses Haus gesprochen, über Dinge, die neu sein werden, ein neues Foyer, eine neue Nutzung, auch der Hölle, in der ja auch Veranstaltungen stattfinden werden. Den Himmel gibt es dazu, es gibt konzertante Opern, es gibt 400 Jahre Operngeschichte. Es gibt eine Konstante, nämlich wenn ich ein Abo hatte im Theater an der Wien bisher, dann kann ich auch nach der zweijährigen Pause diesen Platz wieder einnehmen. Also ein Abo abzuschließen lohnt sich eigentlich bei diesen ganzen Stücken, oder?
In jeder Hinsicht, glaube ich. Nicht nur spart man natürlich sehr viel Geld, wenn man frühzeitig zugreift, kann man bis zu 30% sparen. Man kriegt eben auch die besten Plätze und kann auch eben diese Kontinuität für sich, eine Gestaltung eines Theaterjahres sozusagen, mit einem festen Platz bei uns gewinnen.
Und wir freuen uns natürlich auf Menschen, die als Abonnenten unsere Partner, unsere festen Freunde sind, die wir auch immer wieder sehen, denn wir haben ja viele Begegnungen mit Zuschauern im Foyer und ich glaube, das wird sich in dem neuen Haus eher noch intensivieren.
Auf jeden Fall. In den neuen Räumlichkeiten haben wir viel mehr Luftplatz, Raum und können dort auch wirklich Begegnungen auf Augenhöhe schaffen, die wir sonst in diesem etwas verwinkelten, alten, aber noch nach wie vor sehr charmanten Haus haben.
Und wir haben natürlich verschiedene Abo-Modelle. Wir haben das Premieren-Abo, wir haben die Möglichkeit, die letzte Vorstellung anzubieten, gezielt in die Kammeroper zu gehen oder natürlich Wahl-Abos, dass man auch, wenn man vielleicht Operneuling ist und erstmal so ein bisschen reintauchen möchte in dieser Welt, sich wirklich maßgeschneidert ein Programm zusammenstellen kann oder zusammenstellen lassen kann mit unseren Kollegen vom Abo-Büro, einfach ins Gespräch zu kommen und zu schauen, was ist denn das Richtige für mich, was könnte mir gefallen.
Es gibt also keinen Grund, kein Abo abzuschließen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich in die Runde geben würde. Wenn wir den Schlüssel für das Theater in Wien wieder bekommen, da gibt es einen gemeinsamen Tag, wo wir alle in diese Räume eingeführt werden. Wisst ihr schon, was ihr als erstes macht an diesem ersten Tag in dem neuen Theater?
Ich weiß es. Ich habe als Student immer nur Plätze ganz oben gebucht. Also ich bin als Student oft nach Wien gereist und habe mir Vorstellungen angeschaut und saß immer ganz oben im Rang, quasi in der Mitte. Das war immer so der beste Platz, den ich mir leisten konnte. Und da möchte ich mich sehr gerne wieder hinsetzen und schauen, ob der Blick etwas in mir auslöst und wie ich mich da fühle. Und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit.
Ich werde, glaube ich, erstmal eine Stunde mit einem Kaffee in der Hand auf der Loggia über dem Naschmarkt verbringen und dem Treiben zugucken und mich freuen, dass wir da künftig sitzen werden. Was macht der Intendant am ersten Tag im neuen Haus?
Naja, wenn man den Schlüssel zu diesem Haus bekommt, ist es ein Schlüssel mit gewisse Modifikationen überliefert. Insofern, dass wir eigentlich das Haus beziehen, nach wie vor in einer Bauphase. Wir werden diese letzte und wichtigste Bauphase selbst betreuen vor Ort. Wir werden unsere Büros wieder beziehen. Das wird auch mit Arbeit verbunden sein. Aber wir werden sozusagen mit allen Verantwortlichen für den letzten Strich, für den Putz und gemeinsam natürlich mit unserem technischen Team schon beginnen, das Haus in Betrieb zu nehmen. Dafür ist wenig Zeit. Es wird mit vielen Kinderkrankheiten, sagt man ja immer, wenn es darum geht, einen Bau zu übernehmen, verbunden sein. Und ich glaube, wir werden nicht zu viel Zeit haben können, um auf diese schöne neue Terrasse zu sitzen mit der Kaffeetasse, sondern wir werden da vieles nachgehen müssen und schon sehr früh loslegen müssen mit dem, was wir machen können. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf und das wird eine sehr spannende Zeit.
Das war unser Probenzimmer-Spezial mit Intendant Stefan Herheim mit Ausblicken auf die neue Saison 2024-25. Spannend nicht nur wegen des wahnsinnig weit gefächerten Repertoires, sondern auch, weil wir endlich wieder zurück in unser Haus am Naschmarkt kommen können.
Wir werden über den Sommer wieder eine Reihe von Probenzimmer-Spezialfolgen senden, indem wir mit Kollegen hinter der Bühne ins Gespräch kommen. Unser nächstes reguläres Probenzimmer wird dann Ende September erscheinen und dann werde ich mich mit dem Produktionsteam von den Combattimenti nach Claudio Monteverdi über diese erste Produktion in der Kammeroper unterhalten.
Darauf freuen wir uns sehr.